Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1, 5:30 jetzt zum Regionaljournal.
Regionaljournal Basel und das sind die Themen von heute. Das Baselbiet bekommt seinen Naturpark. Die nötigen Gemeinden sagen Ja zum Jurapark Baseland. Kulturkampf im Tramli. Beim Entscheid, wer welches Plakat aufhängen darf, bewegen sich die BVB auf eine Grotwanderung. Basel bekommt ein Dampfschiff. Die Basilea soll bald auf dem Rhein fauchen und rauchen, wie vor 100 Jahren. Und wir fahren wieder Tandem, heute mit dem Basler Schriftsteller Urs Widmer. Urs Widmer, Sie leben schon viele Jahre in Zürich, bleiben aber der Basler Schriftsteller.
Ja, vermutlich. Jedenfalls schwätze ich immer noch so. Ich habe ein wunderbares Verhältnis mit Basel und wohne aber außerordentlich gerne in Zürich.
Ausführlicher reden wir dann im zweiten Teil von der Sendung über Ihr Leben. Das Wetter, das zeigt sich morgen noch einmal von seiner sonnigen und warmen Seite. Erst am Freitag wird es wieder deutlich kühler. Am Mikrofon Wanda Düring. Das Baselbiet bekommt seinen Naturpark, der Jurapark Baselland. Bis heute haben die Oberbaselbieter Gemeinden sich müssen entscheiden, ob sie mitmachen wollen. Und seit heute am Nachmittag ist klar, es machen genug mit, Michael Müller.
Es war eine Zangengeburt. Wie lange war nicht klar, ob eine Mehrheit von diesen 43 Gemeinden für den Jurapark stimmt. Und ob auch ein zusammenhängendes Gebiet zustande kommt, wie das der Bund für so einen Naturpark fordert. Schon heute Morgen hat sich der Projektleiter Hans Buser im Rahmen der Sendung «Treffpunkt» aber vorsichtig optimistisch zum Ausgang dieser Abstimmung geäussert.
Wir sind sehr zuversichtlich, dass es gut kommt. Wir rechnen damit, ich sage die gleiche Zahl, dass wir zwischen 25 und 30 Zusagen werden haben und der Rest wird absagen. Das heisst, mit dieser Anzahl Gemeinden können wir auf die Mindestfläche von 100 Quadratkilometern, was noch nicht ganz sicher ist, ob wir ein zusammenhängendes Gebiet haben. Aber auch hier sind wir eigentlich zuversichtlich, dass das der Fall sein wird.
Tatsächlich haben sich jetzt mit Diegden und Tenniken auch zwei Gemeinden für den Naturpark ausgesprochen, die von ihrer geografischen Lage her entscheidend sind für so ein zusammenhängendes Gebiet. Einen Weg hat es auch heute Morgen noch Stimmen gegeben, die sich kritisch gegenüber dem Naturparkprojekt gezeigt haben. Alle voran der Hans-Rüdi Wirz, Bauer und SVP-Landrat aus Reigoldswil.
Also das Ganze ist für mich auch naturschutzlastig und die produzierende Landwirtschaft kommt für mich zu kurz und ich setze mich natürlich für das ein. Bei uns, so in der heutigen Gesellschaft, will man nur noch Landschaft produzieren und keine Nahrungsmittel mehr.
Das Projekt Naturpark wird aber auch aus finanziellen Gründen kritisiert. So haben bevölkerungsreiche Gemeinden wie Gelterkinden und Bubendorf entschieden, dass sie nicht mitmachen. Das mit der Begründung, dass sie keinen konkreten Nutzen in diesem Projekt sehen, wo doch immerhin 5 Franken pro Einwohner und Jahr würde kosten. Die Zurückhaltung versteht der Hans Buser, Projektleiter vom Juraparkprojekt, nicht. Er möchte jetzt beweisen, dass von diesem Naturpark alle profitieren.
Dass es für die Natur etwas gibt, das wissen alle. Aber das Wichtige ist eigentlich auch, dass man in diesem Park regionale Produkte verkaufen will, dass man mit dieser Natur Tourismus ankurbeln will, dass man will, dass das Gewerbe auch mehr profitieren kann von Leuten, die in die schöne Gegend hineinkommen. Und die schöne Gegend basiert eben auf Natur und Landschaft. Also es sind zwei Teile. Das eine ist Natur und Landschaft und der andere Teil ist die Wirtschaft nachhaltig fördern in dieser Gegend.
Jetzt ist also ein erster wichtiger Entscheid auf dem Weg zu diesem Naturpark gefallen. Noch sind aber nicht alle Hürden überwunden. Die Gemeinden haben jetzt 2 Jahre lang Zeit, ihre Erfahrungen mit dem Naturpark zu sammeln. Erst dann sollen die Gemeindeversammlungen definitiv entscheiden, ob sie den Jurapark wollen oder nicht. Und dann steht auch noch eine Auseinandersetzung im Landrat an. Der debattiert im Dezember das Budget. Und innerhalb von dieser Budgetdebatte geht es auch um einen kantonalen Beitrag an den Naturpark. FDP und SVP sind hier schon mal dagegen.
Kirchen und andere Religionsgemeinschaften werben immer offener um neue Mitglieder, zum Beispiel auch auf Plakat in Bus und Tram. Das ruft jetzt auch all die auf den Plan, die damit Mühe haben. Die Schweizer Freidenkerbewegung beispielsweise lanciert darum eine provokative Gegenkampagne. Während das in den katholischen Kantonen in der Inner- und Ostschweiz für ziemlich Wirbel gesorgt hat, reagiert man in Basel eher pragmatisch. Beat Giger.
Bibelzitat oder Aufruf für einen Gebetskreis. Wer häufig das Tram oder den Bus nimmt, ist immer wieder einmal mit solchen Werbebotschaften konfrontiert. Plakate, die andersrum die Existenz von Gott in Frage stellen, das wäre aber eine grosse Provokation für die Fahrgäste. Das finden nämlich die ÖV-Unternehmen zu Luzern und St. Gallen. Weil das religiöse Gefühl könnte verletzen, haben sie darum Plakate von der Freidenkerbewegung Schweiz nicht aufhängen. In der Basler Trämli dagegen hängen schon gleich andere Plakate, die zum Vortrag unter dem Titel «Leben ohne Religion» einladen. Basler Verkehrsbetrieb BVB hätte der Sagen dazu gegeben, erklärt BVB-Sprecherin Dagmar Jenny.
Wir haben die Anfrage behandelt, wie jede andere auch. Und in dieser Behandlung gehört dazu, dass wir nach einem Sujet fragen. Und wenn wir dann merken, das sind Sujets, die vielleicht in eine Richtung gehen, die Anstoss erregen können, dann lassen wir uns die Sujets vorlegen. Das ist dann hier auch passiert und auf diesem Sujet sieht man, dass es um einen öffentlichen Vortrag geht im Themenbereich Leben ohne Religion und diesem Sujet haben wir dann können zustimmen.
Als da überhaupt, wie in St. Gallen oder Luzern, mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird, kann der Basler Werber Hans-Peter Brugger, der heute oben ein Sammelband mit provokativen Freidenker-Slogans präsentiert, nicht verstehen. So etwas steche klar im Widerspruch zur Meinungsfreiheit. Die muss für alle gelten, egal ob man an Gott glaubt oder nicht. Und er verweist dabei auf das Basler Credo-Trämli.
Wenn man sieht, wie das Religionstram verkehrt, wie da sogar missioniert wird, und so, das ist eigentlich ein Schlag ins Gesicht von jedem, der irgendwo noch ein Gerechtigkeitsempfinden hat auf diesem Gebiet.
Aber gerade auch Promotoren vom Credo-Tram, der für die evangelische reformierte Kirche wirbt, mussten gewisse Auflagen erfüllen, betont Dagmar Jenny von der BVB.
Wenn Sie das Tram einmal anschauen, dann sehen Sie, da gibt es keine Symbolik, auch keine Worte, die irgendwie meine persönliche Religiosität könnte tangieren. Also da tut gar nichts Anstoss erregen. Man sieht kein Kreuz, man sieht nicht einmal das Wort Amen oder so.
Was Anstoss erregt und was nicht, bleibt am Ende natürlich eine Interpretationsfrage. Und es ist klar, dass sich die BVB hier auf einem heiklen Terrain bewegen. Immerhin, in einem Kanton, wo die konfessionslos unterdessen die grösste Glaubensgruppe bilden, wo eine allzu restriktive Bewilligungspraxis allweil niemand zu verstehen.
Auf dem Zürichsee gibt es eins, auf dem Thunersee auch. In der Zentralschweiz auf dem Vierwaldstättersee sowieso nur drei. In Basel hat schon seit Jahrzehnten keins mehr gesehen, ein Dampfschiff. Schon nächsten Sommer soll es in Basel auf dem Rhein aber wieder stampfen und fauchen. Ein neuer Verein verhilft dem Dampfschiff in Basel zum Comeback. Gaudenz Wacker.
Das hat es in Basel seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Ein Dampfschiff auf dem Rhein. Ab dem 15. Juni 2010 soll es wieder fauchen und rauchen zu Basel. Ab dann soll der Dampfschlepper Basilea den Rhein auf- und abtuckern. Der Matthias Stächele vom Betreiberverein Basler Schleppschifffahrt.
Wir wollen das Dampfschiff auf den Rhein holen oder zurückholen, die Dampfzeit wieder nach Basel bringen, wo 1956 mit dem letzten Schlepper, der nach Basel zu Ende gegangen ist. Wir wollen ein attraktives Angebot lancieren für die Bevölkerung, zum einen und zum anderen auch für die Besucher, die unsere Stadt Basel können besuchen können.
Verkehren soll die Basilea amix an den Sommerwochenenden. Mit ihrem historischen Dampfer wollen die Betreiber ein Stück Geschichte wiederbeleben.
Geplant ist eine sogenannte Museumslinie, die zwischen der Stadt und dem Museum mit der Ausstellung Verkehrsdrehscheibe Schweiz soll funktionieren. In dem Sinne direkt das Bindeglied soll eine Rheinschifffahrtsgeschichte zum Anfassen sein, also zum Schauen, zum Fragen stellen. Wir möchten dort die Rheinschifffahrt wie vor 100 Jahren zeigen an Bord.
Rheinschifffahrtsgeschichte zum Anlängen. Für das eignet sich der Dampfschlepper Basilea bestens. Schließlich hat das Schiff mit Baujahr 1892 gleich mal 120 Jahre auf dem Buckel. Und das sollen die Passagiere von der Basilea auch merken.
Wir befeuern den Kessel wie vor 100 Jahren mit Kohle. Also es wird Heizer und ein Maschinist an Bord sein. Das Schiff ist eigentlich eingesetzt worden ursprünglich für als Assistenzschlepper. Der hat Frachtkähne oder Schuten gezogen, ist in seiner Geschichte kurz auf dem Rhein gewesen, mal in Mainz und ist am Schluss auf der Wasserstrasse von der ehemaligen DDR verkehrt und hat dort bis 1971 noch seinen Dienst versehen.
Nachher ist das Schiff auf Grund gelegen. Vor kurzem hat es der Verein in stark restaurationsbedürftigem Zustand gekauft. Rund 1 Million Franken stecken die Hobby-Dampfschifffahrer jetzt in die Renovation. Das Geld wollen sie mit Sponsorenbeiträgen zusammenkriegen. Einnahmen für den Weiterunterhalt erhoffen sie sich durch den Billettverkauf. Eine Fahrt soll um die 10 Franken kosten. Der Matthias Stächeli betont aber, die Basilea wolle keine Konkurrenz sein zum Angebot von der Basler Personenschifffahrt, der BPG.
Es ist ein Schiff, das die Kapazitäten von einer Personenschifffahrt in Basel nicht tangiert, weil wir relativ klein sind. Wir haben 20 Plätze.
Und mit rund 20 Meter Länge ist die Basilea auch einiges kleiner als BPG-Schiff. Übrigens, wer befürchtet, der historische Dampfschlepper werde die Innenstadt einräuchern und so die Premium-Gäste auf ihren Balkönli vom Hotel Drei König verscheuchen, dem versichert der Matthias Stächeli, dass das Einführen auf der Basilea praktisch ohne Rauchentwicklung abläufe. Fehlt also nur noch das Geld für die Renovation. Und dann kann es am 15. Juni nächstes Jahr heissen, Dampfschiff Ahoi.
Urs Wittmer, wenn Sie so hören, Dampfschiff auf dem Rhein, das weckt Nostalgie. Wie haben Sie es mit Nostalgie?
Ich glaube, ich bin kein besonders nostalgischer Mensch. Ich habe noch Dampfschiff auf dem Rhein gesehen.
Sie haben es ja noch gesehen. Sie sagen, Sie seien kein nostalgischer Mensch, aber wenn man Ihre Bücher liest, dann schauen Sie ja weit zurück in Ihr Leben. Das ist nicht Nostalgie, was ist das?
Ja, in der Tat ist die Kindheit, ich glaube, für jeden Mann und für Schriftsteller in der Regel sehr stark. Eisstollen, wo sozusagen am heißesten glüht. Dort kommt wunderbares Material raus und schöne Geschichten. Und immer wieder steige ich in diesen Stollen zurück. Aber ich glaube, Nostalgie ist etwas anderes. Dort kommt noch so ein sentimentaler Beiton dazu. Oh, die gute alte Zeit, wenn sie zurückkäme. Ich glaube, von diesem Virus bin ich nicht befallen.
Ja, es ist auch nicht immer gut, was ich schreibe über die Kindheit zurückschaue. Ist es ein Verarbeiten von der Vergangenheit, wenn Sie immer wieder zurückkehren als Schriftsteller?
Naja, hauptsächlich ist es ein grosser Reichtum. Aber natürlich ist es etwas wie eine Verarbeitung. Ich bin ein Geschichtenverzähler, ich bin kein Therapeut und ich bin auch kein Selbsttherapeut. Das interessiert mich auch nicht so sonderlich. Ich will nicht an meinen Sachen gesunden oder so etwas. Aber tatsächlich drängt es mich immer wieder, aber nicht ausschließlich, wie Sie ja wissen, aus jenen Zeiten, wo ich eben ein Bub war, mein Material herzunehmen und dann eine Geschichte zu erzählen. Ja.
Und das scheint unerschöpflich?
Unerschöpflich ist das gewiss nicht. Ich habe jetzt in meinem letzten Buch «Herr Adamson» das wieder gemacht und ich spüre schon wieder eine fatale Art, dass es ist wie ein Trichter, wo man immer mehr aufs Autobiografische kommt, zuläuft. Und am Schluss wäre nur noch Autobiografie übrig. Und ich denke, wenn ein Schriftsteller eine Autobiografie schreibt, dann ist das sein letztes Buch. Und ich will natürlich vermeiden, eine Autobiografie zu schreiben. Es sind immer Fiktionen, die als Grund und als Material das nehmen, was halt damals vorhanden war.
Wenn man so Ihre Bücher liest, hat man das Gefühl, in Ihren Büchern, Sie machen aus Ihrem Leben ein offenes Buch. Ist das so?
Es stellt sich jetzt so dar, das ist keine Strategie gewesen, aber tatsächlich habe ich in einer fiktionalen Art, laufe ich immer im gleichen Garten umeinander. Um es Garten zu nennen, im neuen Buch spielt der Garten eben eine sehr grosse Rolle. Ja, ich spiele tatsächlich gern, wissen Sie, mit dieser Verwechslungsgefahr. Also der Held ist eigentlich immer ein Mann, ein älter werdender Mann, sehr früher war er mal 40, jetzt ist er 70, wo mir doch verteufelt gleicht. Aber ich bin es nicht. Und genau aus dieser Reibung, dass die Leute beim Lesen gar nicht anders können, das mit mir doch in Verbindung zu bringen, kommt ein Teil von der Lebendigkeit, glaube ich, auch. Jedenfalls handle ich halt so.
Also die Reibung, die spürt man, wenn man Ihre Bücher liest. Ja. Sie kommen immer sehr, mit Ihrer Fantasie, sehr nach der Realität. Es gibt Beispiele, wo Sie das Bruderholz beschreiben als Heimatort und plötzlich sieht man einen See oder in der Geliebten der Mutter. Kommen Sie ganz nah an Paul Sacher mit der Person, Geliebte. Was ist das? Ist das Provokation, wenn Sie den Leser verwirren?
Nein. Sie spielen jetzt auf eins bzw. zwei Bücher an, die ganz spezielle Rollen in meinem Leben spielt. Das ist eben der Roman «Der Geliebte der Mutter», wo ich tatsächlich probiert habe, eine Geschichte zu erzählen oder eben die Geschichte zu erzählen, die sehr nah am Leben, am realen Leben von meiner Mutter ist. Und sie steht im Fokus von dieser Geschichte. Da hat mir das Leben eine Geschichte angeboten, die ich schon lange gewusst habe, ich werde die einmal erzählen. Und ich habe eigentlich so lange gewartet, damit ich sie nicht verhaue. Das ist ein Buch, das nicht ein junger Mann schreiben kann. Das schreibt ein versöhnter, alter Sohn, aber alt muss er sein. Und darum ist das auch ein spezielles Buch geworden, wo eben viel näher, das gilt, das zweite gilt auch für das Buch des Vaters, sein Nachfolger, viel näher an real gelebtem ist als in meinen anderen Büchern.
Aber es ist gleich mit dieser Fantasie, sie kratzen immer so ein bisschen an der Realität, oder umgekehrt, sie schreiben viel Realität und mit der Fantasie tun sie einem so anstüpfen, neugierig machen. Was ist jetzt das?
Wissen Sie, mir sagt man immer, ich habe viel Fantasie und das stimmt ja sicher auch. Ich merke es aber selber nicht so sehr. Ich bin einfach mit dem geschlagen oder ich habe das und habe lange Zeit gedacht, dass was ich habe, haben alle anderen auch. Das ist nicht ganz richtig. Aber ich setze in meinen Büchern nicht Fantasien sozusagen um der Fantasie willen ein. Die haben alle ihre Funktion und sind eigentlich jeden einzelnen Satz ist durch einen dünnen Faden mit der Realität geerdet. Ich halte gar nicht von frei tanzender Fantasie, sondern sie ist immer mit einem bestimmten Fokus. In dem von Ihnen erwähnten Fall ist der Fokus, das Leben von meiner Mutter zu erzählen, aber dennoch als Fiktion.
Aus Mittmer, was hat sie zum Schriftsteller gemacht?
Meine Sozialisierung. Einerseits und andererseits natürlich eine offenkundige Begabung, die ich bald einmal gemerkt habe, ich schon als Kind geschrieben.
Kann es auch sein, dass Ihre Familie, Ihr Vater Einfluss gehabt
hat? Es kann nicht sein, es ist so. Ich stand auf den Schultern von meinem Vater und er war ein Mann der Bücher, er war Übersetzer, hat selber auch geschrieben, hat einen Bubenroman geschrieben, hat Kinderbücher geschrieben und einige Kurzgeschichten geschrieben. Im Grunde genommen mache ich, was er nicht gemacht hat. Er hat eben nie einen Roman geschrieben, hat nie ein Theaterstück geschrieben. Ich mache das jetzt. Das ist ein Schicksal, das in der Kunstwelt relativ häufig vorkommt. Und natürlich hat er mir viele Türen aufgemacht. Er hat sich seine Nase an vielen Wänden blutig geschlagen, wo ich auch nicht zuschauen konnte. Und er hat sozusagen viele Fehler auch für mich gemacht. Nicht strategisch absichtlich natürlich, aber ich habe da viel gelernt und bin dann sozusagen auf dem nächsten Level schon gestartet. Das ist ein riesiger Wettbewerbsvorteil, wenn Sie so wollen. Und hat mir sehr gut da.
Hat es mir Wunder gemacht, wo hat sich denn der Vater Nase angeschlagen oder wo sind denn die Türen so schwierig zu öffnen gewesen?
Ja, wissen Sie, es gibt eine ganz praktische Seite von diesem Beruf. Man muss wissen, wie ein Verlag funktioniert, wie eine Radioanstalt funktioniert. Ich bin im Alter von 4 Jahren das erste Mal in einem Studio gewesen. Ich habe übrigens gesehen, wie es ausgebaut worden ist. Das ist alles schon sehr, sehr lange her. Das war im Krieg. Das war mir eine vertraute Welt.
Ich bin da
aufgewachsen. Er hat Fehler, also herrliche Fehler gemacht. Er hat ganze Bücher übersetzt und hat erst am Ende vom Übersetzen gemerkt, dass es so etwas wie Autorenrecht gibt und dass er das gar nicht hat dürfen. Und dann ist das Buch gar nicht übersetzbar gewesen, weil er das Recht gar nicht gekriegt hat. Sonnige Fehler meine ich. Mhm. Weniger Schreibfehler. Das muss dann jeder selber finden.
Urs Wittmer, Ihr Gesamtwerk ist riesig. Ich habe Sie vorher gefragt, vor dem Gespräch, zählen Sie es überhaupt? Sie haben gesagt, nein. Ich kann es Ihnen schnell sagen. Sie haben 28 Bücher geschrieben, zusammen mit den Essays, den Vorlesungen und Sachbüchern sind sogar weit über 30 Bücher. Daneben haben Sie 12 Theaterstücke geschrieben und fast nochmal 30 Hörspiele und Radiosendungen. Wenn man das gehört oder auch aufgelistet sieht, es ist riesig. Wann machen Sie das? Schreiben Sie Tag und Nacht?
Tag und Nacht schreibe ich keineswegs, aber wissen Sie, wenn Sie 50 Jahre lang unterwegs sind, dann, oder sagen wir 40, dann kommt so viel einfach zusammen. Ich schreibe tatsächlich nulla dies sine linea, kein Tag ohne eine Zeile, das schon. Aber das ist in unserer Branche ein Überblick. Der Goethe hat Hunderttausende von Seiten geschrieben, obwohl ich auch noch ein Minister war nebendran, was ich nicht bin.
Aber wie sieht denn so ein Tag aus bei Ihnen, wenn Sie
ganz
schreiben?
Ganz gemütlich, besonders jetzt bin ich ja Pensionist.
Gibt es das im Schriftstellerberuf?
Nein, das gibt es natürlich nicht, allein aus ökonomischen Gründen schon nicht. Das ist aber auch etwas Schönes, ich bin dazu verurteilt, aber das genieße ich, so lange weiterzumachen, wie ich das kann, vorläufig kann ich es ja noch. Aber ich habe einen nicht überstressigen Arbeitstag. Ich bin allerdings, glaube ich, mit einer relativ guten Selbstdisziplin behaftet. Ich kann das. Also ich tue relativ wenig Zeit einfach verliederle. Ich kann gar nicht recht entscheiden, jetzt komme ich langsam auf den Punkt, wenn ich schaffe und wenn ich nicht schaffe. Wenn ich zu oben im Sessel sitze und ein Glas Rotwein trinke, denke ich ja immer noch. und fülle meine Post-it-Zettel und klebe sie irgendwann auf den Tisch. Das ist in einem gewissen Sinn immer noch geschafft. So gesehen können Sie sagen, ich arbeite 24 Stunden, ich träume ja noch. Aber was man so allgemeinhin arbeiten nennt, das mache ich ein paar Stunden im Tag und fertig.
Kennen Sie so etwas wie einen Schreibzwang?
Wahrscheinlich ja, weil wissen Sie, das ist die harmloseste von allen Süchten, aber es hat einen Suchtcharakter. Es schadet ja niemandem und mir selber schadet es auch nicht. Mir geht es gut, mir tut es gut. Man kann mit Schreibarbeit so etwas wie ein Glück der zweiten Art herstellen. Und nach dem Glück wird man süchtig. Also das Glück von einer gelungenen Seite. Das löst eine Art Sucht aus, die nicht das gleiche ist wie ein Zwang. Zwanghafte Seite habe ich auch ein bisschen, aber nicht sehr stark. Sie äußern sich hauptsächlich darin, dass ich eine Seite mit Tippfehlern nicht vertrage. Und die schreibe sie halt nochmal ab, weil ich auch keinen Computer habe, sondern eine Schreibmaschine, was man auch ebenfalls gut tut. Dann schreibe ich die Seite halt nochmal ab, im Grunde genommen, weil ein Wort vertippt war. Und das tut dieser Seite in der Regel gut, weil sie dann doch nochmal ein bisschen anders wird.
Ja. Auf diesen Zwang bin ich eigentlich auch nach dem Lesen vom Buch «Das Buch des Vaters». Dort bekommt ja der Vater mit 12 ein leeres Buch und der Auftrag, jeden Tag reinzuschreiben bis zu seinem Tod. Das sei Tradition oder eben Zwang. Wie viel ist da Realität? Wie viel ist da jetzt Fantasie?
Das ist ein erfundener Mythos. Die Lebensgemeinschaft, in der er lebt, gibt jedem ein leeres Buch, das weiße Buch, ein Lebensbuch, wo jeder beauftragt ist, und das macht er auch, seinen Tag einzutragen. Und wenn das Buch voll ist, ist auch das Leben vorbei. Und dann erst dann dürfen die anderen das lesen. Und das machen sie auch. Das ist eine rein von mir erfundene Geschichte, die es im richtigen Leben nicht gibt.
Aber das Tagebuch, das hat es von Ihrem Vater? Nein. Auch nicht. Das ist eben jetzt wieder Realität, Fantasie, die man
Nein, das sind fiktionale Elemente, wo mir wurscht ist, ob man sie so erkennt, aber man kann sie im Grunde noch leicht erkennen. Im Vaterbuch sind zum Beispiel alle faktischen Angaben zu seinen Freunden oder zu die mit bekannten Namen operieren oder seine Büchertitel, die er übersetzt hat. Das ist alles faktisch genau so, wie es war. Aber solche Geschichten wie die Geschichte, es gibt auch eine Geschichte mit Särgen, die vor dem Haus stehen, das sind meine erfundenen Mythen.
Das nimmt mich aber gleich Wunder. Aus diesen drei Büchern, die wir jetzt hier erwähnt haben, aus diesen drei spürt man auch vieles von ihrer Beziehung zu den Eltern. Ist die so gesehen, wie sie sie beschreiben?
Nein. Genau darum habe ich Roman daraus gemacht, weil ich neige schon zu Geständnis. Bücher sind immer Geständnis oder Bekenntnis oder so etwas in dieser Art. Aber sie sind doch eben fiktionalisiert und sind sozusagen Metaphern. Ich bin nicht feig, nicht willens, jetzt Ihnen sozusagen mit bebender Stimme in der Nachtwache zu sagen, was Sie mich da jetzt gewählt hat. Das ist nicht meine Aufgabe, ich will es auch gar nicht. So gesehen sind Sie beide, Sie sind erfunden, es geht ja auch gar nicht anders. Wie wenn Sie die Realität von Ihrer Mutter beschreiben, also das halbe Leben, Sie gehören ja zur nächsten Generation, sind Sie gar nicht dabei gewesen. Sie müssen erfinden. Mit dem ersten Wort erfinden Sie schon. Und das passiert eben auch, Sie müssen es noch ausprobieren, wenn Sie über sich selber schreiben. Sofort erfindet man. Das ist ein Menschentrieb. Man kann gar nicht anders. Es gibt keine Wahrheit in dem faktischen Sinn.
Mhm. Es ist gerade das Buch «Der Geliebte der Mutter» ist aber in der Öffentlichkeit als relativ wahr angenommen worden. Es hat für viel Wirbel gesorgt, vor allem im Teig von Basel. Vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht gelesen haben. Da beschreiben sie platonische Liebe von ihrer Mutter.
Oh, die ist überhaupt nicht platonisch.
Aber nicht erfüllt.
Am Anfang hat sie, ich rede jetzt vom Buch, also eine direkte Realität, was man von Unterliebe versteht.
Ja, also untergeliebt ist der sogenannte Edwin, der eben biografiert, wo ganz
Edwin Schimmel.
Edwin Schimmel, ja, wo ganz nach an eben Musikmäzen und Dirigent Paul Sacher kommt. Also sie haben dort eigentlich an etwas gekratzt, was im Teig von Furore gesorgt hat. Haben Sie mit dem im Stillen schon gerechnet, dass das auslöst?
Ich wollte die Geschichte erzählen, wo man wie gesagt das Leben angeboten hat. Und ich habe ein Modell dafür gefunden. Sie sprechen den Namen aus, ich spreche ihn nicht aus. Aber natürlich habe ich gewusst, dass just in Basel das mit anderen Augen gelesen worden wird als in Lübeck und in Kiel. Das ist auch so gewesen. Auf der ganzen Welt wird es als ein literarisches Buch gelesen und da wird es als eine Enthüllungsstory gelesen oder ist es gelesen worden. Das hält sich ja durchaus in Grenzen. Es klagt ja auch niemand an. Es verurteilt auch kein Mensch. Es ist einfach die Geschichte. Und ich habe mal ganz in frühen Stadien, wo ich noch im Kopf hineingeschrieben habe ich gedacht, die kamufliert das und mache aus dem Dirigenten Galerist oder so etwas. Es geht halt eben nicht.
Doch,
es ist nicht nur ein Buch über eine Liebe von der Mama. Es ist eben auch ein Buch A über Musik und B über Geld. Der Held der Geschichte, der Geliebte, ist ja zuerst mausarm und wird dann der reichste Mann von der Schweiz. Und die Mutter hat eine Jugend im Geld, verarmt in der Weltwirtschaftskrise, das heisst seine Eltern, und ist dann eine Arme. Die Gegenbewegung habe ich gebraucht, weil es eine Geldgeschichte ist auch. Ja, und dann muss natürlich der kundige Leser, und das ist alles in allem der von Basel, nur noch eins und zwei zusammenzählen, dann hat er die richtige Piste. Die Piste bestritt ich ja gar nicht, wie kämen die dazu. Sie sind aber im Grunde genommen literarisch nicht wichtig.
Was wird man heute sind sie 70. Wie viele Bücher sie geschrieben haben, habe ich vorher aufgezählt. Es kommt fast alle zwei, drei Jahre und ein neues Buch raus. Das jüngste, Herr Adamson, ist erst vor wenigen Wochen.
Ja, kurzer Zeit. Das ist ganz neu.
Taufrisch. Ganz neu rausgekommen, gell? Ja. Unter all diesen Jahren, unter all diesen Werken, die sie jetzt in den über 40 Jahren geschrieben haben, haben Sie irgendein Buch, das das Wichtigste ist?
Ja, immer das Letzte. Jetzt ist eindeutig Herr Adamson das Wichtigste. Das hat aber wirklich damit zu tun, dass man das jüngste Kind am liebsten hat. Es ist eigentlich so, dass ich schon Unterschied mache. Ich werde Ihnen hier aber nicht erzählen. Aber alles in allem habe ich alle meine Bücher gerne, auch die alten. Ich lese sie ja nicht dauernd. Aber wenn ich mal aus irgendeinem Grund reinschaue, dann denke ich, bin ich eigentlich nicht unglücklich darüber, das, was ich damals gemacht habe. Es ist allerdings so, Bücher von 1970 kann ich nicht mehr schreiben. Die Forschungsreise kann ich nicht mehr schreiben. Ich bin ein anderer geworden. Dafür habe ich damals ganz eindeutig nicht ein Buch wie der Herr Adamson schreiben können.
Dann sind wir gespannt auf die nächsten Werke. Aus Wittmer, vielen Dank. Mittlerweile ist es 6:02 und wir schauen noch kurz aufs Wichtigste von dieser Sendung. Das Baselbiet bekommt einen Naturpark, der Jurapark Baseland. Heute am Nachmittag ist bekannt worden, dass eine Mehrheit der Oberbaselbieter Gemeinden mitmachen. Ziel vom Jurapark ist es, unter dem Label Naturpark Natur und Landschaft zu erhalten, aber auch die Wirtschaft und den Tourismus anzukurbeln. Und Basel bekommt ein Dampfschiff. Aber im nächsten Sommer soll auf dem Rhein zwischen der Stadt und dem Schifffahrtsmuseum zu Kleinhünigen ein dampfbetriebes Schleppschiff auf- und abfahren. Betrieben wird es vom neu gegründeten Verein Basler Schleppschifffahrt. Und es bleibt auch noch morgen wieder sonnig und mild, Thomas Kleiber von SF Meteo.
Morgen kann es lokal zuerst ein bisschen Nebel haben, gerade zum Beispiel in der Nähe vom Rhein oder im Laufental. Sonst aber scheint vom Morgen an weg die Sonne und es bleibt eigentlich noch lang sonnig. Aber am Nachmittag ziehen dann vom Elsass her doch zum Teil einmal dichtere Wolken vorbei, wo die Sonne auch länger abdecken können. Die Temperaturen liegen am Morgen um die 10 Grad und am Nachmittag gibt es in Basel 20 Grad, in Liestal, in Laufen und in Gelterkinden 18 und in Rhönenberg 17 Grad. Am Freitag hat besonders am Vormittag Hochnebel, der lockert aber auf und den Tag durch gibt es dann doch einmal länger Sonne. Es wird aber deutlich kühler, mit Höchstwert um die 16 Grad.
So viel vom Regionaljournal Basel. Die heutige Sendung mit dem Tandemgast Urs Wittmer finden Sie auch im Internet auf www.regionaljournal.ch. Am Morgen fahren wir wieder Tandem, dann mit dem Marc Flückiger vom Bürgerspital. Dort ist er zuständig für den Betrieb von Werkstätten, schafft mit behinderten Menschen und schafft so den Spagat zwischen sozialem Auftrag und der Betriebswirtschaft.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.